Herzen Hiobsbotschaft aus Ihrer Regierung, denn statt den Kraftstoff zu fördern, entsprechend Kraftstoff zu entwickeln, hat Ihre Regierung ja das Geld gestrichen für diese Förderung. Auch das ist eine ganz, ganz negative Nachricht für die Branche.
Mobilität von
Menschengütern ist die Grundlage von Wohlstand. Ihre Politik ist sicherlich genau das Gegenteil davon.
Herr Kollege,
damit
bitte
muss bald
Schluss
sein, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Barreis. Nächster Redner ist der Kollege Leon Eckert, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Der Flugverkehr ist heute das Produkt aus einem Geflecht staatlicher Subventionen, Planwirtschaft im Deckmantel der Standortförderung, das weltweit. Die CSU-Kollegen, die Unionskollegen beweisen Kaltblütigkeit oder Naivität, wenn sie hier die Argumente der Airlines eins zu eins nacherzählen, wahrscheinlich in Vorbereitung an den Abend, der gleich folgen wird, der schon angesprochen worden ist. Was bedeutet denn nämlich der Antrag der Union für Millionen Menschen in den Flughafenregionen? Mehr Lärm, denn Sie fordern, das hat der Vorredner gerade gesagt, Umsteiger, Menschen, die also gar nicht nach Deutschland wollen, sondern irgendwohin, also Lärm für gar nichts. Der Antrag fordert dafür Subventionen. Und wir wissen alle, bei Subventionen, wenn sie dauerhaft gewährt werden, dann machen die schlimm abhängig. Und das zeigt auch ein bisschen das Wehklagen der Airlines, die gerade hier nacherzählt worden sind, wenn etwas weniger planwirtschaftliches Steuergeld fließt. Das Argument der CSU ist im Grunde ja pathologisch. Die CSU ist gegen jeden Eingriff, freier Markt, wenn es den Unternehmen schadet. Wenn die Bürger profitieren für Lärmschutz und ruhige Nächte, dann sind sie dagegen. Dann wollen sie es nicht, dann schadet es den Unternehmen. Kommt aber der Eingriff und die Regulatorik dem Unternehmen zugute, dann fordern sie Eingriffe, Subventionen, Reduzierungen, wie zum Beispiel bei der Einschränkung des Wettbewerbs bei der Abfertigung am Münchner Flughafen. Kondensiert, der Antrag will einen Bruch der internationalen Regeln, der ICAO-Regeln, dass die Weitergabe aller Standortkosten ja vorsieht. Sie fordern hier aktiv den Bruch. Die Widersprüchlichkeit zeigt sich auch in meinem Wahlkreis in Freising. Seit Jahren kämpfen die Bürgerinnen und Bürger der Region gegen den Ultrafeinstaub und seine schädlichen Auswirkungen. Es ist eine kleine Wolte, dass der CSU-Aufsichtsratsvorsitzende sogar das Messen am Flughafengelände verhindert. Also der Informationsbedürfnis der Bürger wird schon aktiv bekämpft von der CSU, geschenkt. Aber die Flug-Airlines, die CSU, verweisen bei Ultrafeinstaub immer wieder auf synthetisches Kerosin. Damit wird das Problem gelöst. Und wir hören, es wird die Einführung von synthetischem Kerosin gleichzeitig infrage gestellt. Ein doppeltes Spiel, was hier gespielt wird und das auch kein Vertrauen zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern und den Flughäfen schafft, wenn man diese Doppelzüngigkeit hat. Liebe Freisinger, liebe Erdinger, liebe Pfaffenhofener, liebe Dachauer, der Antrag der CSU, der Union zeigt, allen, die sich für zu Hause, für ihr Zuhause, für eine lebenswerte Zukunft in den Flughafenregionen einsetzen, wer sich auf die CSU verlässt, ist verlassen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Rieksinger, Gruppe Die Linke.
Ich wollte eigentlich runter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag der Union wirkt merkwürdig aus der Zeit gefallen. Die Klage über zu hohe Standortkosten in Deutschland ist faktisch falsch. Die Kosten im Flugverkehr haben sich gerade einmal um etwa 3 € pro Passagier seit 2019 erhöht. Die Differenz zu anderen europäischen Flughäfen hat sich nicht geändert. Damit eine vermeintliche Standortschwäche zu diagnostizieren, ist lächerlich. Wer ernsthaft im Verkehrssektor die Klimaziele erreichen will, darf im Übrigen den Luftverkehr nicht ausdehnen. Im Gegenteil, muss er im Idealfall reduziert werden. Weniger Flüge durch mehr Videokonferenzen ist eine gute Nachricht und keine schlechte. Es ist sinnvoll und klimagerecht, wenn mehr Menschen vom Flugzeug auf die Schiene umsteigen. Würden nicht zwei politische Parteien auf dem Antrag stehen, könnte man den Eindruck bekommen, dass sich ein Lobbyverband der Luftverkehrswirtschaft einen Antrag geschrieben hat. Ihre Forderungen zielen einseitig darauf ab, die Profite von Flughäfen und Airlines zu erhöhen. Das ist ein seltsames Politikverständnis. In Abwägung mit anderen Interessen wie der Beschäftigten oder Fragen des Gesundheits-, Klima- und Umweltschutzes tauchen nicht auf. Die jahrzehntelange Deregulierung im Flughafenverkehr bedeutet für viele Beschäftigte bei den Bodenverkehrsdiensten der Gepäckabfertigung Niedriglöhne, häufig prekäre Arbeitsverhältnisse, fehlende Tarifverträge und betriebsratslose Betriebe. Wer den Personalmangel beklagt, Herr Dont, muss drei Dinge sicherstellen. Auskömmliche Löhne, gute Arbeitsbedingungen, Tarifverträge und gewählte Betriebsräte. Davon reden Sie nicht, aber wir.
Vielen Dank, Herr Kollege Glixinger. Letzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Alexander Barz, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren! Und wieder einmal hören wir sehr abenteuerliche Vorwürfe von Seiten der Union. Ryanair, Lufthansa und Condor streichen ihre Flüge, weil die Standortkosten in Deutschland zu hoch sind. Wer aber glaubt, es gehe hier nur um reine Standortkosten, der schaut an dieser Stelle wirklich nicht genau hin. Denn beispielsweise Ryanair und Lufthansa fahren nämlich hohe Gewinne ein und streichen dennoch die Flüge. Wie passt das denn an dieser Stelle zusammen? Ein solches Vorgehen kennen wir doch beispielsweise auch aus ganz anderen Branchen. Gehen wir doch mal aus der Luft auf die Schiene. Es gibt beispielsweise auch bei der Deutschen Bahn einen Sommer- und einen Winterfahrplan. Auch hier werden Verbindungen und benötigte Kapazitäten aufeinander angepasst, und das in regelmäßigen Abständen. Doch bei Fluggesellschaften sollen allein die gestrichenen Betriebskosten schuld sein. Liebe Union, merken Sie an dieser Stelle vielleicht, dass Ihr Antrag irgendwie nicht ganz richtig zusammenpasst? Natürlich sind die Betriebskosten in Deutschland gestiegen. Das bestreitet an dieser Stelle niemand. Flughafengebühren, Sicherheitsvorschriften und auch die Luftverkehrssteuer stellen eine Belastung für die Luftfahrt dar. Aber das ist doch am Ende wirklich nur ein Teil der Wahrheit. Doch einfach alles auf die zu hohen Standortkosten in Deutschland zu schieben, das greift an dieser Stelle eindeutig zu kurz, meine Damen und Herren. Denn Ryanair, Lufthansa und Co. nutzen die aktuelle Situation auch, um sich gegen die politischen Entscheidungen hier im Lande zu positionieren, und fordern natürlich auch eine Senkung der staatlichen Abgaben, insbesondere der Luftverkehrssteuer, und wollen dem an dieser Stelle über diesen Weg Druck verleihen. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer um 3 bis 12 Euro pro Ticket ist doch nur ein kleiner Bestandteil im Vergleich zu den stark gestiegenen Ticketpreisen, die oft durch fehlenden Wettbewerb nach dem Aus beispielsweise von Air Berlin und den strukturellen Problemen wie dem Personal- und Flugzeugmangel bei der Lufthansa bedingt sind. Zudem bremst der Krieg in der Ukraine die Erhöhung des Luftverkehrs in Mittel- und Nordeuropa deutlicher als in Südeuropa. Und gleichzeitig steigen innerdeutsche Passagiere immer häufiger um auf die Bahn, um ein positives Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Das kann man an dieser Stelle doch wirklich nicht alles ausblenden, liebe Union. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken, zwischen Schwarz und Weiß gibt es eine ganze Menge Grau. Und wenn wir einfach diese pauschalen Behauptungen in die Welt stellen, wie den Antrag hier der Union, dann wird es am Ende nichts, und dann bringt uns das in diesem Land definitiv nicht voran. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass wir die Belastungssituation des Flugverkehrs in der Bundesregierung im Blick haben und auch sehr gut beobachten. Diese Regierung war es, die die Kerosinsteuer verhindert hat. Und diese Regierung war es auch, die die Branche bei den Flugsicherungsgebühren entlastet hat. Das sollten wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen zu erwähnen. Wir dürfen uns aber nicht erpressen lassen, sondern wir sollten weiter zum Wohl der zahlreichen Beschäftigten in der Luftfahrtbranche weiter für faire Rahmenbedingungen und sichere und gute Arbeitsplätze sorgen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland für angemessene Standortkosten, effiziente Abfertigung und sichere Arbeitsplätze. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 13.319 den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 11.381 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die regierungstragenden Fraktionen und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU/CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion. Enthaltungen keine. Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 16, Einspruch gemäß § 39 der Geschäftsordnung des Abgeordneten Martin Reichert gegen den ihm in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung. Wer stimmt für den Einspruch des Abgeordneten Martin Reichert? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Mitglieder des Hauses. Damit ist der Einspruch zurückgewiesen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 5a und 5b, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft sowie Beratung des Antrags der Gruppe Die Linke mit dem Titel Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen, Paradigmenwechsel beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz unverzüglich umsetzen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zügig den Platzwechsel vorzunehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin für die Bundesregierung der Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger das Wort.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wissen ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir immer wieder diskutieren, wie wir zwei Dinge zusammenbringen: die Planbarkeit der Karrierewege und die Erneuerungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wissenschaft. Planbarkeit, weil Spitzenforschung angemessene Arbeitsbedingungen benötigt. Erneuerungs- und Wettbewerbsfähigkeit, weil wissenschaftliche Exzellenz auch von besten Auslese lebt und Freiräume braucht. Wissenschaft lässt sich nicht in Schema F Lebensläufe oder rein nationale Arbeitsmärkte zwingen. Und deswegen gelten in der Wissenschaft Ausnahmen vom allgemeinen Arbeitsrecht. Deswegen gibt es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wir haben das Gesetz evaluiert, und dabei hat sich gezeigt, wir müssen das Gesetz verbessern. Es ist nicht zu rechtfertigen, wenn manche junge Forscherinnen und Forscher sich für die Promotion von einem Semestervertrag zum nächsten hangeln müssen. Das raubt Energie für die eigentliche Forschungsarbeit, das treibt größte Talente aus der Wissenschaft. Wir wissen gleichzeitig, die Reform ist nicht einfach, weil sehr unterschiedliche Interessen gegenüberstehen. Wir haben sie alle auf den Tisch gepackt, wir haben viele beteiligt, jetzt haben wir einen guten Entwurf. Was genau ist vorgesehen? Erstens und erstmals gibt es Mindestlaufzeiten für Erstverträge, 3 Jahre vor der Promotion, 2 Jahre nach der Promotion. Das schafft mehr Verlässlichkeit und bewahrt zugleich Freiraum für die Forschung. Zweitens, die Qualifizierungsbefristung erhält Vorrang auch bei Drittmittelstellen. Das heißt nämlich Mindeststandards bei Laufzeiten, und der Vertrag verlängert sich etwa bei Mutterschutz oder Elternzeit. Wir machen ernst mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch im Wissenschaftssystem. Und drittens, um die Höchstdauer der Befristung für Postdocs haben wir in der Bundesregierung lange gerungen. Der vorliegende Entwurf enthält ein 4+2-Modell. Mir persönlich war und ist es wichtig, dass ausreichend Zeit für die Qualifizierung der Postdoc-Phase bleibt, wir also nicht unter die 4 Jahre gehen. Nun werden einige sagen, na ja, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das schafft ja keine zusätzlichen Stellen. Ja, das kann es nämlich auch gar nicht. Die zuständigen Länder sind hier in der Pflicht, aber auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Wir haben gemeinsame Initiativen von Bund und Ländern. Das Tenure-Track-Programm, der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, das Professorinnenprogramm und der Wissenschaftsrat erarbeitet Vorschläge für ein modernes Wissenschaftssystem. Denn eines ist klar: exzellente Wissenschaft braucht exzellente Bedingungen, und die muss man vor Ort leben können. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt auf die parlamentarischen Beratungen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Jatzombeck, CDU/CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich unlängst in einer Buchhandlung war, sah ich ein Kinderbuch mit dem Titel Bettina bummelt. Glauben Sie gar nicht, woran ich da denken musste. Ich will mal sagen, das größte Projekt, was angekündigt war, die Transferagentur DATI, gerade wieder um einen Monat verschoben. Nur der Beschluss. Das Startchancenprogramm, Ihr zweites Flagship-Projekt, das einzige, was bisher wirklich physisch da ist, sind Schilder an Schulen. Der Ethikrat alleine zu besetzen, keine so komplexe Aufgabe, hat 6 Monate Verzug gehabt und die Bundestagspräsidentin musste mahnen. Und jetzt sind wir also bei den Befristungen in der Wissenschaft, Frau Bundesministerin. 30 Monate, nachdem Sie die Evaluation abgeschlossen haben, 19 Monate nach den Eckpunkten, übrigens mit 3 Jahren, anders als Sie gerade sagten, und 6 Monate nach dem Kabinettsbeschluss, was ist eigentlich in der Zeit passiert in diesen 6 Monaten? Wir wissen es nicht. Es gibt jedenfalls eine weitere Komplexität, die Sie geschaffen haben, nämlich durch diesen Maßgabebeschluss für das Dauerstellenprogramm gibt es eine weitere Konfliktlinie, die Frau Ministerin offenkundig nicht will, allerdings die Haushälter der Ampel sehr wohl. Wird es jetzt schneller zum Ergebnis kommen? Nein, denn in Ihrem Gesetzentwurf steht drin, das Inkrafttreten ist erst 6 Monate nach der Verkündigung des Gesetzes. Und wenn wir unseren Fahrplan beibehalten, dann machen Sie damit sozusagen ein Geschenk für die nächste Regierung auf. Und ob sich darüber aber irgendjemand freuen wird, das ist eben die Frage. Denn woran es fehlt, ist doch ganz offenkundig eine Gesprächsebene mit den Ländern. Alle diese Themen, die Sie hier diskutieren, richtig gesagt, Dauerstellen können nicht vom Bund geschaffen werden, brauchen eine Ebene mit den Ländern. Aber wie oft haben Sie Beschlüsse 16:0 in der Kultusministerkonferenz in der GWK gehabt? Und die Knackpunkte sind einfach benannt. Sind es jetzt 3, 4+2, 2+4 oder doch 6 Jahre in der Postdoc-Phase Uneinigkeit? Kollege Stefan Seitel, immerhin der Sprecher der FDP hier im Parlament, hat erklärt, er wäre jetzt doch wieder für die 6 Jahre und kritisiert, Frau Ministerin, Ihren eigenen Gesetzentwurf an der Stelle. Die Tarifsperre, es droht eine Zersplitterung der Landschaft. Das jedenfalls sagt der Bundesrat. Und das ist vielleicht auch nicht ganz ohne Relevanz. Die Qualifizierungsbefristung vor der Drittmittelbefristung klingt total nach einem technischen Detail, bedroht aber im Kern an den Fachhochschulen oder HAWen, wie sie jetzt heißen, im Kern das Thema Mittelbau und Promotionsrecht mit unabsehbaren Folgen. Das Ende der deutschen Wissenschaft, sagte ein Spitzenwissenschaftler dazu, als dieser Entwurf gekommen ist. Und es ist so, dass wir die Sorge haben, dass wir von Ihnen am Ende nur Bauruinen bekommen, die alle zum Zeitpunkt der nächsten Bundestagswahl irgendwie angefangen sind, aber nichts davon ist fertig. Und dabei gibt es doch viele Potenziale, an denen wir hier die Arbeitsbedingungen verbessern können. Die Mittelbaustrategie, die wir immer wieder eingefordert haben, Anreize für Departmentstrukturen. Es gibt einen guten Vorschlag der HRK und der Jungen Akademie, auch so, solche Spezifizierungen wie Lecturers oder Entsprechendes zu machen. Das Kapazitätsrecht, was teilweise den Befristungen im Weg steht, und die mehr als 100.000 Förderprojekte mit teilweise sehr kurzen Projektlaufzeiten, nicht nur im BMBF, sondern über alle Bundesministerien hinweg. Sie haben es in Ihrem Bundesbericht aufgeschrieben, aber getan haben Sie an der Stelle gar nichts. Und das führt natürlich zu unendlichen Befristungsketten. Deshalb, Frau Ministerin, Sie gehen ein in die Geschichte als BMBF, als die Bundesministerin der Bauruinen in der Forschung. Tun Sie doch noch was in den letzten Monaten und bringen Sie mal eine Sache wenigstens zum Ende.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Caroline Wagner, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren, lieber Thomas Jatzombek, an welche Bücher im Regal ich so an dich denke, das erspare ich uns jetzt lieber mal nur so viel. Sie stehen nicht im Regal für Hochliteratur. Aber gut, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist im parlamentarischen Verfahren angekommen. Wie schön. Der Prozess war langwierig, die Aufgabe ist aber schnell beschrieben. Der akademische Betrieb wird in Deutschland davon bestimmt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar noch nach Abschluss ihrer Promotion in einer unerträglich langen Dauer der Unsicherheit ohne verlässliche Perspektiven verharren müssen. Das ist für die Betroffenen ein Problem. Sie befinden sich ohnehin in der Rush-Hour ihres Lebens. Viele wollen in dieser Phase eine Familie gründen. Und man will dann einfach auch mal wissen, wo es hingeht mit der Karriere. Und ich erlaube mir da schon den Hinweis, nach 10 Semestern Studium mit bestem Abschluss, nach 4 bis 6 Jahren Promotion mit bestem Abschluss, sollte man eine solche Perspektive auch erwarten dürfen, auch in der Wissenschaft. Diese lange Phase der Unsicherheit ist aber mittlerweile auch ein Problem für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Wir haben es gesehen beim Wissenschaftsbarometer im Frühjahr oder bei der DAAD-Studie im letzten Herbst. Junge Forscherinnen und Forscher wenden sich ab vom Wissenschaftssystem in Deutschland. Sie kommen gar nicht erst her oder gehen ins Ausland, wo schon nach der Promotion feste Stellen warten. Wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen, um die klügsten Köpfe an uns zu binden und sie nicht später durch Rückholaktionen kostenspielig zurückzuberufen. Der Gesetzentwurf enthält sehr kluge und wertvolle Regelungen, wie die Ministerin schon vorgestellt hat. Mindestvertragslaufzeiten, Zugang in den Nachteilsausgleich, auch für Drittmittelbeschäftigte, um eben befristete Arbeitsverträge zu verlängern, wenn etwa ein Kind zur Welt kommt. Das sind deutliche und konkrete Verbesserungen.